Supergut präsentiert. Peter und Paul wollen's wissen. Die Biodiversitätsfolgen. Heute biodiverses Bauen mit Christine Lemaitre.
Biodiversität. Zwar ein recht sperriger Begriff, aber dafür umso bunter und vielfältiger ist ihre Bedeutung. Ein spannendes Themengebiet, das viele Fragen aufwirft, die nur darauf warten, von echten Expertinnen und Experten beantwortet zu werden. Kurz, ein Fall für uns. Der Peter und der Paul, der Peter Beck und der Paul Herberstein, ein Podcast-Duo aus Liechtenstein. In Zusammenarbeit mit der Initiative Supergut widmen wir der Biodiversität daher eine Spezialreihe und beleuchten die biologische Vielfalt aus insgesamt 5 unterschiedlicher, zum Teil überraschender Blickwinkel. Ich höre, lohnt sich. Herzlich willkommen zum Podcast «Peter und Paul wollen's wissen» aus der Supergut-Lounge hier in Jahn. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es merken, etwas ist anders. Ich spreche Hochdeutsch, also eine Art Hochdeutsch. Paul, nicht lachen.
Nein, gut.
Wir haben ja den ersten Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben, auch mal probiert auf Hochdeutsch. Dann hast du gesagt, lass das besser sein. Aber heute hat es einen Grund, nämlich unser Gast, den du später vorstellen oder nachher vorstellen wirst. Da ist es vielleicht besser, wenn ich Hochdeutsch spreche, obwohl vielleicht Dialekt auch gehen würde. Ich habe es gesagt, wir sind wieder in der Supergut-Lounge hier beim Escape Room in Jahn und wir haben wieder Publikum. Ich glaube, neuen Publikumsrekord haben wir gehört. Ja, liebes Publikum, dass es uns auch geglaubt wird, wollen wir uns auch einmal hören. Lasst es mal krachen, die 300-400 Menschen hier. Sehr schön, so soll es sein. Ja, es ist wieder ausverkauftes Haus. Und das trotz uns, Paul, und wegen unserem Gast, da bin ich sicher.
Genau so ist es.
Möchtest du gleich mal unseren Gast
vorstellen? Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass wir heute Frau Dr. Christine Lemaitre bei uns haben. Ich mache immer am Anfang, wenn ich das darf, es sind ein paar Lücken und da werde ich vielleicht dazwischen fragen, eine Kurzvorstellung. Mhm. Sie sind studierte Bauingenieurin, haben das in Stuttgart studiert, waren danach, und das ist jetzt zum Beispiel die erste Lücke, beruflich in den USA. Mhm. Können Sie das sagen, was Sie da gemacht haben? So ganz kurz noch.
Ja, also, ich habe da ganz klassisch als Tragwerksplanerin gearbeitet, okay. Also Statik gemacht.
Perfekt. Dann kam danach wieder die Rückkehr auf die Uni in Stuttgart. Da waren Sie im Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren. Ab 2007 waren Sie dann bei einem Industriedienstleister, der in den Bereichen Petrochemie, Chemie, Pharma und Öl und Gas tätig war. Und dann, und jetzt kommen wir schon auf den Punkt, ab 2009 haben Sie die Leitung der Abteilung System bei der DGNB übernommen. Die DGNB ist die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Da sind Sie seit 2009, seit 2010 geschäftsführender Vorstand und dazu kommt noch Tätigkeiten, und ich sage das jetzt vielleicht nur exemplarisch, Mitglied des Vorstands des World Green Building Councils, auch Beirat, Mitglied des Beirats für Baukultur des Landes Württemberg und weitere, sag ich mal, Funktionen in dem Bereich. Die erste Frage, die sich mir stellt, und dies hat eigentlich mit Biodiversität und Nachhaltigkeit noch gar nichts zu tun, bei dem Lebenslauf. Mich interessiert einfach, was fasziniert Sie am Bauwesen? Sind Sie da familiär vorbelastet oder war das...
gar nicht. Ne? Mein Vater war Tierarzt. Gar nicht. Aber ich habe schon immer Gebäude gemocht, Architektur. War natürlich dann auch eine Frage, studiere ich Architektur, da kann ich, glaube ich, nicht gut genug malen oder zeichnen für. Und vor allem hat mich schon auch interessiert, wie funktioniert das? Also gerade so diese Mischung, die eigentlich so im Bauingenieurwesen ist. Und wie gesagt, Gebäude bauen hat mich schon immer interessiert, fasziniert. Ich mag Städte und Gebäude und finde es natürlich auch toll, weil das nachher was ist, was man ja auch erleben kann. Also man schafft ja etwas für Menschen und Lebensräume.
Perfekt.
Aber das ist ja die richtig harte Schule, Bauingenieurin. Also da muss man, wir stoßen da immer wieder an unsere Grenzen, das letzte Mal schon, da muss man richtig gut rechnen können und so.
Ja, da leiden meine Söhne heute auch drunter. Ich habe drei Söhne und mit denen lerne ich dann immer Mathe, wo ich immer sage, das war sogar eure alte Mutter noch. Also wenn man Bauingenieurwesen studiert, dann wird man da schon einmal quasi fit gemacht,
würde ich sagen. Und das verlernt man nie. Das ist so, auch die Freude daran verlernt man
Also dann in den höheren Klassen, mein Großer hat Abitur gemacht letztes Jahr, da war es dann schon
challenging
jetzt, aber der mittlere ist in der 8. Klasse, da bin ich noch voll dabei. Okay, perfekt. Das geht noch.
Jetzt habe ich Sie persönlich kurz vorgestellt, jetzt wäre es natürlich auch spannend, den Verein, für den Sie tätig sind, vorzustellen. Darf ich da einfach kurz, was ist der oder die DGNB und was sind die Aufgaben und so weiter?
Ja, also genau, die DGNB ist ein Verein. Wurde gegründet 2007. Ich sage immer mit dem großen Ziel, die Welt zu retten. Aber ich glaube, wenn wir uns mal überlegen, wie viel Zeit wir uns in der gebauten Umwelt aufhalten als Menschen, dann sind das irgendwie über 90% unserer Lebenszeit in der Regel. Es sei denn, man hat irgendwie eine Tätigkeit draußen in der Natur. Und wir haben eben damals festgestellt, dass es ganz viele Gesetze und Normen gibt. Gerade in Deutschland mögen wir ja gerne, wenn alles irgendwie geregelt ist und es für alles Gesetze gibt. Aber dass es eigentlich für das Thema Nachhaltigkeit gar nichts gibt, wo man die Sachen auch mal zusammenbindet. Nachhaltigkeit ist ja nach wie vor irgendwie ein viel strapazierter Begriff, manchmal auch ein bisschen ein Begriff, den man schon gar nicht mehr hören mag. Das ist ja nichts heute ein Problem, das ist eigentlich schon seit 20, 30 Jahren so. Ja. Und da haben wir eben gesagt, wir wollen es nicht neu erfinden, aber wir wollen es definieren und wir wollen das einfach mal zusammenbündeln und wir wollen Räume schaffen für Menschen, für Unternehmen, die freiwillig mehr tun wollen, die eigentlich sich auch mit dem Thema ganz anders und ernsthaft auseinandersetzen. Da bin ich auch ein bisschen geprägt, vielleicht da noch eine kleine Korrektur zu meinem Lebenslauf. Also das war kein Dienstleister, das war ein Baukonzern, bei dem ich war. Bilfinger Berger damals, gibt es heute so nicht mehr. Und da habe ich eben in diesen 2 Jahren ein Forschungsprojekt geleitet zum Thema ressourceneffizientes Bauen. Es war eine Kooperation der 3 großen deutschen Baukonzerne damals. Und in der Zeit, Ressourceneffizienz war das Oberthema, habe ich dann so oft gehört, man sollte mal, das ist ein total wichtiges Thema, muss man mal. Aber dann natürlich so die Killer im Bauen, das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht. Und da einfach zu sagen, wie können wir Nachhaltigkeit nach vorne bringen, wie können wir Räume schaffen, Möglichkeiten schaffen, ein Werkzeug schaffen, das wir eben im Rahmen von der Zertifizierung dann entwickelt haben, um eben auch zu sagen, da geht noch mehr, wo geht eigentlich die Reise hin? Wir sind einfach zu langsam in dem, wie wir die Themen auch entwickelt haben und sie nach wie vor auch entwickeln. Und Gesetzgebung ist ja dafür auch gar kein Vehikel. Das ist ja eigentlich eher eine Sicherheit nach unten hin. Aber die Frage ist ja, wie kriegen wir so die Richtung, die Strategien rein? Und das war so die Idee der DGNB oder ist die Idee der DGNB.
Und wenn Sie sagen wir, wer waren die treibenden Kräfte?
Ja, am Anfang waren es 16 Gründer, wirklich, würde ich mal sagen, Urgesteine des nachhaltigen Bauens, was ja damals noch ein totales Nischenthema war. Und eben auch ein bisschen gedrückt durch das Thema Nachhaltigkeitszertifizierung, was aus dem Ausland kam. Also es gibt ja schon seit über 30 Jahren das amerikanische LEED-System, es gibt das BREEAM-System aus England. Und damals eben 2006, 2005 kamen die ersten großen Investoren, die eben gesagt haben, wir zertifizieren jetzt nach LEED in Frankfurt. Und da haben sich eben die Gründer gesagt, das kann doch nicht sein, quasi das Thema Nachhaltigkeit zu importieren aus dem Markt, der 10, 15 Jahre hinter unserem europäischen Markt eigentlich hinterher ist, der eine ganz andere Planungsphilosophie hat, ganz andere Rollenverständnisse. Und es waren dann eben 16 und die haben gesagt, wir machen das, wir gründen einen Verein und haben dann angefangen, in ihrem Netzwerk rumzufragen, einzuladen. Bei der Gründungsveranstaltung waren es dann 120 Mitglieder. Wir haben dann ein System entwickelt, zusammen damals mit dem Deutschen Bundesbauministerium. Und da kam ich dann auch dazu. 2009 haben wir die ersten Zertifikate vergeben.
Heute haben Sie 2300 Mitgliedorganisationen. Stimmt
sogar
das?
Mehr. Sogar 2500, glaube ich, waren es jetzt Ende des Jahres.
Gibt es auch irgendwelche Bauträger oder Baufirmen in Deutschland, die nicht Mitglied bei Ihnen sind?
Ja, leider. Aber da arbeiten wir dran, ja. Also es ist eine sehr diverse Mitgliedschaft. Das ist uns aber auch total wichtig. Deswegen ist auch uns immer wichtig zu sagen, wir sind ein Verein und kein Verband. Wir machen nicht Interessensvertretung für irgendwelche Personengruppen. Uns geht es wirklich inhaltlich um die Sache. Also wir haben eine ganz andere Perspektive auf die Themen. Wir kommen von den Projekten her, vom Bauen und überlegen, was ist das Richtige. Und entsprechend entsprechend divers ist eben auch unsere Mitgliedschaft. Und da muss man natürlich sagen, sind immer noch viele nicht mit dabei. Gerade auch so, würde ich sagen, in den kleineren Strukturen. Also die großen Unternehmen, die großen Konzerne haben das natürlich schon viel länger auf dem Schirm, weil die da auch viel mehr im Fokus stehen, natürlich in der Regulatorik, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und jetzt sieht man so, in den letzten Jahren fängt es an, eben auch in die kleineren Strukturen reinzuwirken, kleine Architekturbüros, kleine Baufirmen, Handwerker, was aber ja nochmal eine ganz andere auch Herausforderung ist, die Themen dann auch nochmal einfacher und pragmatischer runterzubrechen. Das ist dann schon immer auch schwierig.
Und wenn Sie sagen, veraltete Systeme oder 15 Jahre hinterher, kann man Ländervergleiche ziehen, wie weit die einzelnen Länder sind, international im Thema? Gibt es Vorreiter, gibt es Vorzeigestaaten, die da schon, und wo steht sozusagen Mitteleuropa oder Deutschland und vielleicht auch Schweiz, Liechtenstein?
Ja, also ich glaube, wir sind generell in Europa eigentlich schon die Spitzenreiter mittlerweile. Auch durch das, was ja quasi in der Europäischen Kommission aufgerufen wurde über den Green Deal, die EU-Taxonomie, die ganze Regulatorik, die da kommt, worunter natürlich immer viele aktuell ächzen, weil es ist was Neues. Aber da sind wir global schon die Vorreiter. Da sind doch andere Regionen der Welt ein bisschen angestrengt teilweise, weil wenn die eben dann sagen, wir wollen auch mit Europa irgendwie Geschäfte machen oder was zu tun haben, dann müssen die sich ja damit auch beschäftigen. Ja. Und ich glaube, jetzt so in Europa sind natürlich immer so ein bisschen die Streber, die Vorreiter, die Skandinavier. Ich glaube, ganz vorne mit dabei ist Dänemark, die das eben auch ganz toll eigentlich schaffen, Ästhetik und Architektur und Design zu verschmelzen mit diesen Fragen eben der Nachhaltigkeit. Ich glaube, die Schweiz hat auch eine sehr, sehr lange und große Tradition, natürlich eine immens hohe Qualität auch des Bauens. In Deutschland ist man da, glaube ich, so ein bisschen mittendrin. Also natürlich eine sehr hohe Bauqualität, einen sehr hohen Anspruch auch an Perfektionismus. Aber kann man ja vielleicht auch selbstkritisch sagen, vielleicht auch ein bisschen arg Bedenkenträgertum mittlerweile. Also ein bisschen die Angst vor dem Neuen, das als Chance zu sehen. Das ist jetzt nicht so in Deutschland etwas, wo alle Hurra schreien. Das ist in anderen Ländern anders.
Jetzt frage ich so ganz spontan oder nicht spontan, sondern aktuell dazwischen, weil ja die Wirtschaftssituation auch so schwierig ist. Merkt man das, dass da vielleicht jetzt auch Dinge schwieriger umzusetzen oder zu begeistern sind, weil das Geld noch fester sitzt oder die Möglichkeit, über das Kerngeschäft und über die normalen Dinge hinauszudenken?
Also wir, ehrlich gesagt, aktuell noch überhaupt nicht. Mhm. Und das auf der einen Seite irritiert es uns, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon auch, wir sind ja damals 2009, haben wir wirklich gestartet, da war ja auch eine Immobilienkrise. Und eigentlich sehen wir gerade den gleichen Effekt, dass wenn eben Geld investiert wird, wenn gebaut wird, wenn Banken sagen, wir geben Kredite, dann möchte man sicher gehen, dass man das Zukunftsrisiko im Griff hat. Also wirklich dann auch in Qualität investiert, die Gebäude auch wirklich eine Nachhaltigkeitsperformance haben, wo die Banken und die Investoren einfach auch sicher gehen, dass es in 10, 15, 20 Jahren auch noch gut investiertes Geld. Deswegen sehen wir es aktuell bei uns nicht. Also weder in dem Mitgliederwachstum noch in den Zertifizierungen und auch nicht bei uns in der Akademie. Das sind ja unsere drei Hauptaktivitätsfelder, sondern eher ein bisschen auch gerade das Gegenteil.
Aber wird aus Überzeugung so gebaut, dass man sich bei Ihnen zertifizieren lassen kann? Da können wir vielleicht nachher noch ganz kurz was dazu sagen, was das bedeutet. Oder ist das vielleicht ein gewisser Pragmatismus, dass man sagt, wenn ich die Zertifizierung habe, dann ist mein Gebäude langfristig mehr wert? Also was ist das? Oder ist es eigentlich am Ende egal, ob es aus Überzeugung oder aus Pragmatismus passiert?
Ja, also bös oder hart könnte man ja sagen, eigentlich ist ja egal, warum es die Leute machen, Hauptsache sie machen es. Aber man sieht es ja dann den Projekten schon an, ob es jetzt jemand macht, der sagt, ich mache das halt, weil die Bank will das unbedingt oder ich wollte die Fördergelder oder der Mieter oder der Endkunde hat irgendwie danach gefragt. Und dann sieht man es eben auch, wenn Projekte total intrinsisch motiviert getrieben sind, wo der Bauherr einfach sagt oder da mit dem Architekt zusammen, wir wollen hier echt mal was ausprobieren und was Neues machen. Ich würde sagen, es ist alles mit dabei. Es sind die, die müssen, mit Anführungszeichen, es sind die, die unbedingt wollen. Es ist aber auch ein größerer Teil mittlerweile, für die es so ein bisschen der neue Standard geworden ist. Und auch gerade bei Unternehmen, die das für sich selber machen, ist es auch Teil dieses Verständnisses, Verantwortung auch zu übernehmen für die Umwelt, aber auch für die Mitarbeiter. Weil nachhaltiges Bauen bedeutet jetzt nicht nur was Gutes für den Klimaschutz zu tun, sondern ja auch für die Menschen in den Gebäuden. Das heißt, schadstofffreie Baumaterialien, Qualitäten schaffen, auch für die Menschen in diesen Gebäuden. Und das sieht man schon, dass es gerade bei Unternehmen ein großer Treiber ist. Also die nähern sich eigentlich eher nicht von unten den Themen, sondern da ist schon auch eine eigene Überzeugung mit dabei.
Okay, und damit auch
Nachhaltigkeit beim nachhaltig bauen. Also es ist nicht nur ein Modetrend, man macht das jetzt halt mit und vielleicht in 5 Jahren ist das anderes, sondern das ist wirklich auch verankert in den Unternehmen, auch schon eben im Mindset.
Ja, also wahrscheinlich kann man es nicht für 100% sagen. Ja, wir zertifizieren ja auch nicht alles, was in Deutschland gebaut wird oder in den Ländern, wo wir aktiv sind. Aber ich würde sagen, also wenn da noch jemand ist, der sich die Hoffnung macht, es geht wieder weg, dann muss man sagen, das wird nicht passieren. Also es gibt keine, auch wenn es natürlich gerade global Tendenzen gibt, wenn man jetzt in die USA schaut, aber generell wird man das Thema nicht mehr wegbekommen.
Okay. Teil oder wesentlicher Teil oder auch eine Synergie ist natürlich die Biodiversität und das biodiverse Bauen. Jetzt ist es ja auch spannend, dass Sie überblicken ja praktisch die gesamte Kette. Also das heißt, es geht von der Planung über die Bauherren, über die Baustoffproduktion bis zu den Entscheidern und so weiter, bis natürlich bis zur Herstellung. Das ist auf den ersten Blick schwierig, weil man Bauen und Biodiversität irgendwie im Kopf schwer zusammenbringt. Können Sie es kurz sagen, wie man es am einfachsten zusammenbringt, dass man sagt, es gibt biodiverses Bauen, das heißt, es wird was gebaut und die Biodiversität leidet nicht darunter, im Gegenteil, sie kann sogar gefördert werden.
Ja, ob man das jetzt einfach zusammenbringen kann, ist wahrscheinlich die Frage. Ich würde mal sagen, das hat natürlich was nachher mit einer bewussten Gestaltung zu tun. Ja. Was baue ich, für wen baue ich, wie viel baue ich? Und da ist eben die Biodiversität aktuell eben ein Thema, was ganz viele Bereiche auch zusammenbringt. Also die Frage, ja, wo kommen unsere Materialien her? Mit was für Materialien bauen wir? Mhm. Wie werden da vielleicht auch Rohstoffe gewonnen oder angepflanzt bis hin zu, wie viel versiegeln wir eigentlich? Wie gehen wir eigentlich mit den Freiflächen, die entstehen, gerade in unseren Städten eigentlich um? Und da würde ich sagen, ist Biodiversität eigentlich so ein Schnittstellenthema, was ganz viele Themen zusammenbringt und wo wir aber eigentlich auch ein anderes Verständnis brauchen, weil wir eben sehr stark aus diesem kommen, wir planen alles. Wir wissen von vornherein, haben wir eine Idee, was da passieren soll und am besten soll es irgendwie noch schön praktisch sein und irgendwie Biodiversität hat was mit Natur zu tun und man kommt ja eigentlich aus so einer Kultur, wo man eher versucht hat, gerade in der gebauten Umwelt Natur zurückzudrängen. Also kein Unkraut, Wasser so schnell wie möglich irgendwie weg, raus aus der Stadt. Also wir haben ja da, und da müssen wir natürlich jetzt ganz dringend auch umdenken und auch verstehen, was Biodiversität auch gerade in der gebauten Umwelt für eine Chance mit sich bringt.
Mhm. Und ist das schon bei den Menschen angekommen? Ich denke, die Nachhaltigkeit, so vielleicht beim Thema Recyclingbeton oder so, Entschuldigung, ich habe nicht viel Ahnung vom Bauen, ist ja wahrscheinlich schon da, kann man vielleicht auch rechnen in der Zwischenzeit, sagen, ist nicht mehr viel teurer, einfach zum Zertifizieren und jeder kann es nachvollziehen. Aber ist das Thema Biodiversität schon in den Köpfen der Planerinnen und Planer? Da müsste es ja beginnen, oder der Bauherrin und Bauherrinnen überhaupt schon angekommen?
Ich glaube, es ist angekommen, aber noch schon sehr stark auf so einer Metaebene, weil es ist, ich vergleiche es immer so ein bisschen, wenn man sich das anschaut von der globalen Ebene mit den, gibt es ja die Weltklimakonferenz, wir haben gerade die COP29 hinter uns in Baku, parallel war die COP16 für Biodiversität in Cali in Kolumbien. Also da sieht man dann COP16, 16 Jahre Biodiversität auf globaler Ebene versus fast 30 Jahre Klima. Und entsprechend sind wir da, glaube ich, auch noch bei dem Thema Biodiversität, dass es viele auf dem Schirm haben, dass auch verstanden wird immer mehr, das ist eigentlich für die Menschheit eine immense Bedrohung. Da geht es ja jetzt gar nicht so drum, dass man sagt, wir wollen da irgendwie was Gutes tun, sondern es geht ja eigentlich schon auch ums Überleben. Also wenn man sieht, dass man in China schon händisch bestäubt, weil es dort gar nicht mehr genug Bienen und andere Bestäuber in der freien Natur gibt und wie dann unsere Nahrungsmittelketten auch laufen. Da ist schon jetzt eine große Sensibilität. Ich glaube, was gerade noch fehlt, ist das Wissen und auch das Handwerk zu verstehen, was kann ich jetzt eigentlich machen oder kann ich was machen, was kann mein Projekt machen, wo sind meine Hebel und da arbeiten wir auch gerade in dem Bereich, um mal zu schauen, wie können wir diese Themen auch zusammenbringen und so zusammenführen, dass es im Grunde planbar wird oder dass ich eben auch gerade in einem Bestandsobjekt vielleicht auch verhindern kann, dass man jetzt eben Dinge tut, die einfach für die Biodiversität dann negativ sind.
Und wenn Sie diese ganze, ich glaube, Wertschöpfungskette durchgehen, wo ist sozusagen, wo fällt es auf fruchtbaren Boden? Leichter, ist es leichter umzusetzen, wo sind sozusagen die Dinge, die sich sperren oder wo vielleicht sogar, ich sage jetzt mal, Lobbys gar kein großes Interesse haben, dass da biodivers gebaut wird mit den Dingen, die möglich wären?
Ja, also ich glaube natürlich, die ganz große Herausforderung ist die Frage der Gewinnung von Ressourcen, von Mineralien, von Dingen, die wir einfach aus der Natur brauchen, bis hin natürlich auch im Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen. Holz ist ein ganz wunderbares Material. Auf der anderen Seite muss man auch schauen, wo kommt denn eigentlich das Holz her? Wir können auch mit anderen Dingen wie mit Stroh und so wunderbar bauen. Und da gibt es aber dann schon auch oft dann diesen Punkt, wo man sagen muss, wenn du jetzt darüber hinausgehst, dann läufst du ja in diesen Flächenkonflikt mit der Landwirtschaft, du läufst in den Konflikt mit der Biodiversität. Und ich glaube, im Grunde sind es eigentlich diese großen wirtschaftlichen Interessen, die die größte Herausforderung dem bedingen. Also als Beispiel, deswegen war ja auch die Weltbiodiversitätskonferenz in Kolumbien, in Cali. Kolumbien ist, glaube ich, Nummer 1 oder 2 der biodiversitätsreichsten Länder der Welt. Und unter dem quasi unberührten Regenwald liegt Kupfer. Jetzt können wir natürlich sagen, Elektromobilität, Kupfer ist mittlerweile ein sehr, sehr nachgefragtes Gut. Was macht jetzt so ein Land, was im Grunde ja noch Entwicklungsland ist eigentlich, die eigentlich wissen, was da unter dem Regenwald liegt? Auf der anderen Seite braucht die Welt dieses Bewahren eigentlich auch dieser Natur. Und ich glaube, diese Zielkonflikte auf der globalen Ebene sind sehr groß. Ich glaube, wenn wir dann aufs Bauen gehen, ist es, glaube ich, eher im kommunalen Kontext so die Herausforderung, wie können wir wirklich dann auch Flächen frei halten. Am Ende ist es ja auch ein Flächenproblem. Wenn ich keine Flächen habe, wenn ich den Boden versiegel, umgrabe, also in dem Moment, wo ich ja schon umgrabe, mache ich ja schon viel kaputt. Und da sind gerade auch die Kommunen eben von der Herausforderung. Alle brauchen Wohnen, alle brauchen neue Schulen, brauchen neue Kindergärten, brauchen am liebsten noch Industriegebiete. Dann kriegen sie auch Gewerbesteuereinnahmen, die sie dann wieder brauchen, um zum Beispiel einen Kindergarten zu bauen. Und das alles passiert auf Flächen. Und wie kriegt man das quasi innerhalb einer Kommune gemanagt? Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, was bei vielen Kommunen auch bewusst ist, aber es ist sehr, sehr schwer durchzusetzen.
Also dieses Zurverfügungstellung der Flächen, aber das beginnt ja auch schon beim Einfamilienhaus Liechtenstein. Ich weiß nicht, ob Sie was gesehen haben ein bisschen von Liechtenstein oder ob Sie Liechtenstein sonst kennen. Ob Sie, waren Sie schon mal in Liechtenstein auch? Bei Tag vielleicht.
Ja, aber schon lange her, ja, muss ich gestehen. Okay.
Wir haben sehr viele Einfamilienhäuser, Einfamilienhaus, Zaun rum oder im schlimmsten Fall wie bei mir eine Thuja-Hecke rum. Hm. Jeder hat so sein eigenes kleines Gärtchen. Da beginnt es ja auch schon, also diese Verbindung von Grundstücken, die Öffnung von Flächen, das ist ja wahrscheinlich auch eine Herausforderung. Also es sind nicht nur die großen Bauträger und die Kommunen, sondern auch der Einfamilienhausbesitzer.
Ja klar, also wir haben ja da überall im Grunde Hebel und wie Sie sagen, also da fängt es ja schon an, welche Pflanzen pflanze ich bei mir im Garten? Das ist, da kann man natürlich, jetzt gibt es viele, die im Baumarkt dann stehen. Das ist dann wie der Holunder, das ist ja auch so ein Klassiker, immer grün. Wenn man eben die Art aus China nimmt, dann kann hier in Mitteleuropa eine Vogelart davon leben, wenn wir den Einheimischen nehmen, halt 16. Und das ist ein Wissen, was wir eben auch, wo wir auch gerade dabei sind, auch mit Kommunen zu schauen, wie kriegen wir eigentlich auch dieses Wissen ganz pragmatisch raus an die Bevölkerung, dass wenn die dann auch im Frühjahr losfahren, zum Beispiel in den Baumarkt ihres Vertrauens und sich überlegen, jetzt pflanze ich mal was, dann vielleicht nicht die Geranie zu nehmen, weil auf einer Geranie werden sie nie eine Biene finden. Also das sind natürlich, wie Sie sagen, kleine Dinge. Und ich habe neulich eine Zahl gelesen, ich glaube, in einem Garten rund 700 Quadratmeter kann man schon bis zu 1000 Arten finden, wenn der eben richtig bepflanzt ist und eben auch, und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, es auch Ecken gibt, die man auch in Ruhe lässt, wo man dann eben nicht jeden Samstag mit dem Rasenmäher durchfährt, aber das ist eben schon auch ein Kulturwandel, weil das muss man ja auch erstmal ein bisschen so zum neuen sexy machen. Naja, wir müssen es ja eigentlich eher schick machen, dass die Leute sagen, super, das mache ich, das passiert ja. Also es gibt auch Kommunen, die stellen dann ihr ganzes Pflanzkonzept um. Also das ist schon, finde ich, da sieht man schon was, wenn man durch die Städte fährt, das ist ganz anders. Also ich komme aus Stuttgart. In Stuttgart sehen Sie keine Geranien mehr im öffentlichen Raum gepflanzt. Das sind alles viel Gräser und eben andere Pflanzen. Also da passiert schon was. Und das müssen wir natürlich auch an die Menschen ranbringen, die wie Sie einen Garten haben und da vielleicht dann auch mitmischen können.
Und großer Anhänger des Nichtstuns im Garten ist, genau. Haben da immer Diskussionen zu
Hause. Und jetzt haben Sie den besten Grund dazu. Ja, jetzt ja,
ich habe Glück, meine Frau ist auch hier und hat es jetzt aus Expertenmund gehört, oder Expertinnenmund gehört, was natürlich noch viel,
aber viel
besser
ist. Aber ich muss sagen,
ist.
Zweimal im Jahr mit der Sichel müssen Sie dann schon ran. Also ja, vielleicht die kriegen Sie dann vielleicht zu Weihnachten oder zum Geburtstag.
Das schafft sie.
Aber Sie vergeben ja als DGNB ein Biodiversitätszertifikat. Ja. Das würde mich jetzt ganz speziell interessieren. Was ist das genau? Wer bekommt das? Welche Zielgruppe gibt es dafür oder Zielgruppen?
Ja, genau. Also das ist so ein bisschen, warum haben wir das entwickelt? Vielleicht da nochmal ganz kurz ein paar Worte dazu. Weil wir eben auch dann in den letzten Jahren gesehen haben, eigentlich ist das Thema Biodiversität noch gar nicht greifbar genug. Wir haben eigentlich noch gar nicht so das einfache Wissen. Also es in Bienenhotel ist es halt nicht oder nicht alleine. Es hat eben auch viele andere Aspekte. Und dann haben wir uns eben auch überlegt, wo sind eigentlich die Einflussmöglichkeiten? Weil klar, auf der globalen großen Ebene, die haben wir ja gerade schon angesprochen, da gibt es jetzt auch das Lieferkettengesetz. Also es gibt ja schon Dinge, die da gerade kommen, um eben da auch Druck auszuüben und die Dinge so ein bisschen in Grenzen zu ziehen. Und wir haben aber eben gerade gesehen, auch gerade in unserer Mitgliedschaft gibt es ja eigentlich verdammt viele Unternehmen, auch produzierende Unternehmen, Logistikunternehmen. Und da sind immer diese gemähten Grünflächen drumherum. Also die haben eigentlich alle ganz viel Flächen, aber diese Flächen sind eigentlich gar nicht gestaltet. Die sind irgendwie praktisch irgendwie gemäht oder was auch immer. Und haben uns dann gesagt, wir entwickeln ein System zum Thema biodiversitätsfördernde Außenräume, ganz speziell für die Zielgruppe Unternehmen, mit die eben auch die Möglichkeit haben, auf ihren Flächen zu machen. Eine Kommune hat ja manchmal dann eben immer nur Teile irgendwo und dann hat man eben den Einfamilienhausbauer und andere Campus-Situationen, also eher diese innerstädtischen Orte, um eben auch zu sagen, wir bringen da eine Sensibilität für das Thema hin und wir geben eine Planungshilfe im Bestand, aber auch im Neubau, wenn man neu baut, um was für Themen geht es eigentlich? Ja. Und das System funktioniert auch ein bisschen anders. Das gibt quasi eine Zertifizierung, wenn alles mal so weit vorbereitet ist und angepflanzt ist. Und dann wird nach einem Jahr, muss man das nochmal quasi verifizieren lassen. Und dann gibt es eine Rezertifizierung alle 3 Jahre. Weil Biodiversität ist eben etwas, das muss sich ja auch entwickeln, das muss anfangen zu leben im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen haben wir eben gesagt, wollen wir eben diesen Zertifizierungsprozess da eigentlich auch anders machen und wirklich die Unternehmen auch dazu motivieren, sich dann kontinuierlich auch damit zu beschäftigen.
Aber die Hauptzielgruppe sind sozusagen Unternehmen oder größere Grünflächen in Kommunen.
Im gebauten Kontext, genau.
Also das klassische Einfamilienhaus kann sich nicht zertifizieren lassen sozusagen. Oder könnte, aber es ist...
Also vielleicht haben wir jetzt ja ein Pilotprojekt hier. Wir haben es noch nicht ausprobiert, aber warum nicht? Ja. Genau, wenn er nicht mehr jeden Samstag Rasen mäht, haben Sie ja Zeit, die Kriterien durchzuarbeiten.
Ja, genau. Aber das wäre meine nächste Frage. Sie zertifizieren nicht nur in Deutschland. Also das ist ein europaweites Zertifikat und könnte ich jetzt auch mich hier zertifizieren lassen?
Genau, ja. Wir zertifizieren in Europa meistens mit Partnerorganisationen, aber auch direkt eben, wenn es keine gibt in einem Land, aber eben auch über Europa hinaus. Also bis nach China zertifizieren wir Biodiversität aktuell noch nicht, muss man sagen. Das System ist jetzt ja seit einem Jahr ungefähr auf dem Markt, in Anführungszeichen. Da haben wir jetzt die ersten Piloten, die sich trauen und viele, die sich das gerade anschauen und internationalisiert haben, was so noch nicht. Aber das steht auf jeden Fall jetzt auch als nächstes an.
Und einfach, ich bin so... sag mal, nüchtern und zu fragen, welche Kosten sind damit verbunden, wenn ich jetzt habe ein Unternehmen und baue ein neues Firmenareal und ich sage, das möchte ich auch haben. Was kann man das in irgendeiner Weise beziffern, was das für Aufwand und Kosten sind, wenn ich nicht diese klassischen nur grünen Rasenziegeln irgendwo um das Gebäude habe?
Genau, also wenn Sie das haben und sagen, wir wollen das ändern, dann brauchen Sie ja sowieso eine geschulte Landschaftsarchitekt oder einen Landschaftsplaner, der Ihnen da überhaupt auch ein Konzept macht. Also Sie brauchen dann eine Person, die auch von uns geschult ist, quasi auf die Kriterien, die dann eben auch die Planung und auch die Ausführung dann schon entsprechend der DGNB-Kriterien auch aufstellt und dann auch entsprechend begleitet. Den Aufwand kann man jetzt schwer beziffern, weil das kommt immer ganz drauf an, wie viel dann schon da ist oder wie viel man dann da auch machen muss. Ja. Und bei uns fallen dann nochmal Zertifizierungsgebühren an, die sind dann kommt dann eben auf die Größe an des Grundstücks, aber irgendwas von zwischen 3.000 und 5.000 Euro.
Aber Sie bilden auch Menschen aus, ja, die mir dann oder Paul dann konkret helfen würden, das richtig zu machen bei seinem neuen Firmengebäude.
Kannst du ruhig Imperium sagen.
Bei deinem neuen Firmen-Imperium, ja, genau. Also da machen sie wirklich auch Ausbildungs-.
Ja, wir haben jetzt einen Ausbildungslehrgang ins Leben gerufen. Also bei uns ist es immer so, wir entwickeln erstmal das System. Muss ich auch noch dazu sagen, wir haben das nicht alleine gemacht, weil wir sind ja keine Biodiversitätsexperten, wir kommen aus dem Bauen. Wir haben das zusammen mit der Bodensee-Stiftung gemacht. Das ist eine Organisation eben hier am Bodensee, die 30 Jahre Erfahrung hat zum Thema Biodiversität, die auch schon viele Unternehmen begleitet in diesem Themenbereich. Und mit denen zusammen haben wir diesen Kriterienkatalog erarbeitet und haben jetzt auf der Grundlage einen Lehrgang entwickelt, worauf sich jetzt eben Leute auf das Thema schulen lassen. Also es ist bei uns immer so.
Aber sind das dann Architektinnen und Architekten, die das machen, oder sind das Gärtner oder
Genau, querbeet? Also jemand querbeet, ja, aber sollte natürlich ein Vorwissen haben, auch zu dem Thema auch Freiraumgestaltung mit Pflanzen. Also klar, jeder kann sich natürlich so eine Schulung dann auch buchen oder da mitmachen, aber es macht natürlich dann schon für diese, die diesen Beruf auch ausüben in irgendeiner Art und Weise und da schon auch ein Vorwissen dann auch mitbringen.
Okay.
Und gibt es Zahlen, wie viele Zertifikate schon seit Bestehen ausgestellt worden sind oder vielleicht auch in welchen Ländern?
Also nur in Deutschland aktuell und Zahlen müsste ich jetzt gerade gucken, aber es sind noch nicht viele.
Okay.
15, also sowas.
Ja, Biodiversität. Ja, genau. Ja. Okay.
Ja. Weil das erst anläuft. Sie haben ja 2300 Mitglieder und Sie entwickeln jetzt so ein Biodiversitätszertifikat. Mhm. Wir haben ja vorhin gehabt, sehr viele Zielkonflikte grundsätzlich schon mal. Haben Sie das dann auch? Also haben Sie da Riesendiskussionen bei sich im Verein, weil die einen sagen, das braucht es so nicht, das bräuchte es so. Oder wie machen Sie das? Oder sagen Sie einfach, so ist es jetzt? Und
ja, also erfahrungsgemäß, also ein großer Teil unserer Arbeit ist schon, uns damit zu beschäftigen, was kommt als nächstes, was sind die Themen, wie können wir auch die Themen angehen, integrieren, einordnen. Und als wir angefangen haben mit dem Thema Biodiversität, da haben wir erstmal ja angefangen, dass wir gesagt haben, wir geben so eine Selbstverpflichtung ab zu der vorigen Weltbiodiversitätskonferenz. Da waren wir die erste Organisation aus dem Baubereich aus Deutschland. Und das haben unsere Mitglieder mal zur Kenntnis genommen, glaube ich. Und dann haben wir angefangen, auch das System zu entwickeln. Und in der Zeit hat sich eigentlich auch dieses Thema so generell, also da waren wir, glaube ich, rechtzeitig, wir haben angefangen zu entwickeln, da war es noch nicht so in aller Munde, wie es das jetzt ist, also es ist jetzt von vor 3 oder 4 Jahren, als wir angefangen haben. Und dann machen wir eben auch viele Runden auch mit unseren Mitgliedern, geben es zur Kommentierung, stellen es auf Veranstaltungen vor. Aber man muss schon sagen, es ist noch ein Thema, wo man noch viel, nicht Überzeugungsarbeit leisten muss, aber ich glaube schon auch, das ganze Thema nochmal die Ernsthaftigkeit und auch die Einflussmöglichkeiten, die eigentlich jeder da hat, nochmal viel mehr auch in die Köpfe bringen muss. Ja. Weil jeder ist jetzt so auf dieses Klimathema gepolt, CO2, da hat man ja auch dieses Gefühl dieser Scheingenauigkeit, da kann ich irgendwie eine Zahl ausrechnen, die ist zwar meistens gigantisch groß und ob sie stimmt oder nicht, ist ja mal eine andere Frage, aber da haben alle so das Gefühl, CO2, es geht runter zur Null. Mhm. Für Biodiversität gibt es sowas noch nicht oder nicht. Und das macht es, glaube ich, für viele so ein bisschen schwer greifbar, weil die Frage ist ja dann immer, die sich natürlich auch die Forscher stellen, welche Arten sind eigentlich die relevanten? Also man hätte ja irgendwie gern so eine Art Hitlist, ja, wo man sagen würde, das sind die Top 10 und um das kümmerst du dich mal und dann läuft der Rest auch schon. Und es ist halt ein sehr systemisches Thema, wo man eben auch sagen muss, es hat was mit Pflanzen zu tun, mit den Tieren, die dann mit dazukommen. Die Frage, wie nutzen wir die Flächen, wie bewirtschaften wir sie dann? Und da sieht man schon, dass wir da auch noch viel Wissen brauchen, auch noch viel Erfahrung brauchen, um das dann so pragmatisch auch in die Köpfe reinzukriegen.
Aber überfordern Sie da manchmal vielleicht Ihre Branche auch ein wenig, oder haben Sie das auch schon gehört, weil die Baubranche sollte jetzt ja digitalisieren mit BIM, jetzt hat man nachhaltig gebaut, oder jetzt haben wir das hier endlich rein, jetzt kommt schon wieder das Nächste.
Ja. Das ist schon, das hört man schon. Also zu mir hat mein Architekt gesagt, ich mache jetzt nicht mehr Nachhaltigkeit, ich mache jetzt BIM. Ja, da war ich dann kurz vorm handgreiflich werden, aber das passiert, ja klar. Also klar, wenn wir dann sagen, wir machen was Neues, haben wir schon Mitglieder, die sind dann so, oh, schon wieder, also, aber ich glaube, wir müssen. Also das ist ja schon auch unser Auftrag, würde ich jetzt mal so als Verein sagen. Das ist auch die Freiheit, die wir als Verein haben, dass wir eben sagen, wir halten diese Dynamik, auch wenn sie anstrengt, sie strengt uns ja auch an. Also sie strengt auch die Mitarbeiter an. Da werden ja auch alle froh, man würde jetzt mal sagen, jetzt machen wir mal 5 Jahre irgendwie nur noch das, was wir haben. Wir entwickeln ja neu, aber wir re-evaluieren auch immer die Systeme, die wir haben. Also wir machen alle 2 bis 3 Jahre neue Versionen der Systeme, auch im Hochbau, mit denen wir mal angefangen haben, nach wie vor. Und dann machen wir jetzt eben sowas wie Biodiversität. Wir haben jetzt angefangen, Infrastrukturmaßnahmen dafür Systeme zu entwickeln. Starten jetzt eine Arbeitsgruppe zum Thema Brückenbau. Mhm. Das sind natürlich, klar, es ist viel. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es sind sehr diverse Mitglieder. Und jetzt der Architekt, der eben in der Regel Einfamilienhäuser plant, der wird nie eine Brücke entwerfen. Also das ist eher dann für uns so eine Herausforderung, die unterschiedlichen Zielgruppen dann auch zu erreichen, zu adressieren, die zu betreuen und teilweise auch ein bisschen so zwischen diesen Welten zu switchen, auch in der Sprache, weil die Immobilienwirtschaft redet anders, als ein Architekt redet, als eine Baufirma redet, ja, als ein Landschaftsarchitekt. Also das sind schon, da hat so jeder seinen Bubble und die versuchen wir eben schon regelmäßig zusammenzubringen und aufzulösen.
Nur ganz kurz, wie viele Personen arbeiten in Ihrer Geschäftsstelle?
Jetzt rund 130.
Eben schon, ah okay.
Ja. Als ich angefangen habe, waren wir zu 6, weil das vorher so schön klang, ja, mit Abteilungsleitung. Also das war ich eigentlich, also wir waren 6 Leute, wir hatten keine Ahnung, was wir machen. Unsere Mitglieder haben gesagt, DGNB steht für, dir gibt niemand Bescheid, weil wir gar nicht in der Lage waren, alle Anfragen irgendwie zu beantworten. Und ja, jetzt wissen wir hoffentlich, was wir tun, mehr oder weniger, und jetzt sind wir 130, ja.
Und ganz kurz, da kommt der BWR mehr finanziert, werden Sie über Mitgliederbeiträge oder werden sie staatlich finanziert? Oder?
Gar nicht. Das haben wir immer abgelehnt.
Ja.
Also das ist uns auch wichtig. Wir machen nur das, was wir, wenn ich sage wir, dann bin ich das und nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch unsere Mitgliedschaft, was wir für richtig halten. Wir finanzieren uns im Grunde zu gleichen Teilen mehr oder weniger aus Mitgliedsbeiträgen, aus den Zertifizierungsgebühren und aus den Erträgen aus der Ausbildung. Mhm. Wir nehmen aber keine staatliche Förderung oder sowas in der Art. Okay.
Das ist ja auch ein Grund, warum wir hier sitzen und über Themen reden. Deswegen, auch wenn das so unterschiedliche Zielgruppen sind, die man erreichen muss, es geht ein Thema, das ist sozusagen auch, wenn man Biodiversität nimmt, gibt es aufgrund der Erfahrung, die Sie bisher gemacht haben, so etwas, wo man sagt, die Kommunikation hat so ein paar Kniffe, die ankommen oder wo man sagt, was oder No-Gos. Gibt es aus der Kommunikationserfahrung, wie Sie die Leute erreichen, wie Sie das Thema voranbringen, Lehren, die Sie mittlerweile sozusagen gezogen haben oder die Tipps vielleicht auch?
Oh, ich weiß nicht. Also ich glaube, leider gibt es das eine Argument nicht oder auch so die 5 Kernaussagen, was man ja dann immer so von Kommunikationsberatern irgendwie erklärt bekommt. Also ich persönlich bin jetzt eher auf die Strategie übergewechselt, den Raum für Ausreden zu schließen. Okay. Weil die Menschen sind ja unheimlich kreativ im, das ist schon wichtig, aber. Mhm. Aber, das Geld, mein Chef, keine Ahnung. Also es gibt ja immer 1000 Gründe, warum nicht. Und wir versuchen jetzt eher zu sagen, wir versuchen diese Räume zu schließen für Ausreden. Das ist zum einen eben diese Breite der Themen. Weil wenn man eben sonst nur sagt, wir zertifizieren zum Beispiel jetzt nur das Gebäude und wir schauen uns eben das Thema Biodiversität gar nicht an, dann kann man ja nur drauf warten, bis dann quasi klar ist, ja, wir hätten ja gerne, aber wissen Sie da hier mit dem Außenraum und Biodiversität und das ging irgendwie nicht. Also das ist schon auch ein Teil der Strategie, dass wir diese Ganzheitlichkeit in den Themen adressieren, um damit auch das Thema bei ganz vielen unterschiedlichen Akteuren auch zu platzieren. Dass idealerweise eben, wenn dann eben ein Bauherr sagt, ich will sowas machen und dann ruft er bei einem Architekt an, der Architekt sagt, hast du daran schon gedacht? Und wenn der beim nächsten Architekten anruft, sagt er das leider auch. Mhm. Also dann hat man nicht nur noch die paar Öko-Architekten, sondern man hat viele. Dann geht man zur Baufirma und quasi jede sagt einem, habt ihr euch mit dem Thema beschäftigt? Man geht zur Kommune. Also das ist schon so Teil dieser Strategie, wo wir auch sagen, wir müssen eigentlich diese Räume für Ausreden schließen. Mhm. Das ist eine. Und zum anderen, wo wir auch versuchen, die Themen runterzubrechen und versuchen auch, es sehr stark auch immer mehr zu fokussieren und versuchen, es auch in der Sprache einfach zu halten. Mhm. Es gelingt uns nicht immer, muss man auch sagen. Wir sind da alle schon viel zu sehr teilweise im Thema drin und dann will man es doch immer ganz genau auch erklären. Da müssen wir uns auch immer selber ein bisschen disziplinieren. Mhm.
Aber wo sehen Sie den größten Hebel? Also sind es die Bauherren, wären es die Banken? Die Banken sind jetzt, glaube ich, sehr relevant, wenn es ja um diese Nachhaltigkeitsthemen geht, Klimaschutz etc. Wo sehen Sie da den größten Hebel? Wo würden Sie sagen, muss man ansetzen? Wen muss man davon überzeugen, dass es diese Veränderung gibt oder dass es vielleicht schneller geht?
Ja, also ich glaube, die Banken sind auf jeden Fall ein ganz großer Akteur in dem Thema, wo sie auch ganz viel, also ich glaube, die meiste Dynamik, die wir jetzt gesehen haben, kommt eigentlich aus dem Bankensektor durch die EU-Taxonomie. Ist natürlich alles nicht perfekt, aber überhaupt mal diese Ansage zu sagen, es gibt jetzt Kriterien für Finanzprodukte und Gebäude sind eben ein Investitionsgut Nummer eins, muss man auch sagen. Also in Deutschland geht, glaube ich, jeder 9. Euro irgendwie in Immobilien. Also die Sparkasse, wo sie ihr Geld haben, die Versicherung, wo sie ihre Versicherung haben, die legen alle Geld in Immobilien an. Also die haben alle große Bestände an Gebäuden, die gehören einfach. Und da jetzt zu sagen, und da gibt es jetzt diese Frage, sind die nachhaltig oder nicht, also sind die taxonomiekonform oder nicht, hat dazu geführt, dass es ganz viele jetzt richtig ernst nehmen. Davor war das, wie gesagt, so auf der Metaebene weiß man es ja. Wir haben ja kein Problem mehr, dass man den Leuten erklären muss, warum es wichtig ist und worum es geht. Aber es war immer so ein bisschen, ach, warum denn ich? Und das hat schon dazu geführt, dass da jetzt ein Riesendruck eigentlich auf die Bauwirtschaft auch gekommen ist aus dem Finanzsektor. Und wir arbeiten auch jetzt sehr intensiv mit Banken und versuchen, die auch dabei zu unterstützen, die Themen auch richtig im Grunde zu verorten, weil das sind ja keine Ingenieure oder Architekten, die in der Bank arbeiten. Das sind ja Leute, die irgendwas mit Finanzen normalerweise studiert oder gelernt haben. Und wenn man denen jetzt irgendwie kommt mit schadstofffreien Materialien, dann sagen die, ja, das klingt gut, aber wie sollen das dann gehen? Weil ich will ja einfach bei der Bank eine schnelle Entscheidung treffen können, auf welcher Grundlage mache ich das? Also da sehen wir, dass da noch viel Übersetzungsarbeit eigentlich notwendig ist von dieser Finanzsicht auf die technische Sicht. Und wenn man denen natürlich sagt, Klimaschutz ist gerade aktuell, aber als nächstes kommt zum Beispiel Biodiversität, dann werden die dann teilweise schon auch ein bisschen nervös. Aber ja.
Okay. Was ist denn Ihr eigener Antrieb? Sie haben es ja vorhin gesagt, also jetzt kommen wir aus dem Klimaschutz, aus der Nachhaltigkeit, jetzt kommt die Biodiversität, dann müssen Sie Brücken bauen in Zukunft. Also Sie sind ständig, werden wahrscheinlich von neuen Themen überholt. Das ist anstrengend, das ist auch für Ihr Team anstrengend. Sie könnten ja auch bei einem großen Baukonzern arbeiten, hätten es dann vielleicht auch anstrengend, aber vielleicht nicht so. Also es ist Ihr eigener Antrieb, die innere Motivation, dass Sie das machen und wahrscheinlich auch vieles anhören müssen, sich manchmal
eben.
Was treibt Sie da an?
Was treibt mich da an? Also ich glaube schon, was verändern zu wollen, aber auch zu sehen, dass es ja möglich ist. Also eigentlich diesen Gestaltungsraum, den wir haben mit Bauen und auch was gute Gebäude, was gute Räume eigentlich auch machen. Also wenn man eben an Orte geht, wo Menschen sich dann gerne aufhalten, das finde ich ist einfach schon immer wieder motivierend. Und ich glaube schon auch bei der DGNB im Grunde auch das Netzwerk. Also es sind so viele Überzeugungstäter dabei. Man lernt ständig was Neues dazu. Und es ist schon einfach so dieser große Raum, was zu gestalten, was mich eigentlich schon auch immer motiviert. Klar, gibt's dann auch so Tage, da denkt man sich, ach du meine Güte, jetzt erstmal irgendwie wieder mal resetten. Montag geht man da immer ins Büro und will die Welt retten und Freitag redet man über die allgemeinen Geschäftsbedingungen und was dann sonst noch so ansteht. Aber ich glaube so in der Breite und vor allem, dass sich auch was tut. Also das finde ich jetzt schon schön auch zu sehen. Wir sind früher viel mehr belächelt worden mit dem Thema, ganz arg. Also ist vielleicht auch, Sie haben vorher gesagt, Bauingenieurwesen, als ich das studiert habe, ich glaube, wir waren irgendwie unter 20 Frauen im Semester von 300. Und natürlich sitze ich viel in Runden mit älteren Herren. Jetzt bin ich ja auch nicht mehr so jung, jetzt ist es vielleicht auch ein bisschen besser.
Aber heute schon wieder, ja, heute, Entschuldigung.
Ja, wieder. Heute schon wieder, Mensch.
Nicht mit einem Elternherrn.
Aber ich bin's ja, nee. Aber, und das motiviert schon, dass man auch sieht, dass da jetzt schon eine andere Ernsthaftigkeit und so dabei ist. Man wird jetzt nicht mehr so belächelt, sondern ist es jetzt schon, dass dann viele erzählen mir dann auch immer, warum es nicht geht. Da denke ich dann auch, ja gut, ich bin jetzt da die falsche Adressatin für eine Selbsthilfegruppe. Aber es ist ja auch schön, wenn man sich darüber mal austauschen kann.
Ein wesentlicher Teil, Sie haben es auch schon erwähnt, ist sozusagen auch das Ausbildungsangebot, das Sie haben oder die Fortbildung. Da gibt es ja auch die Ausbildung zum DGNB-Biodiversitätsmanager. Ja. Das hätte mich jetzt ganz konkret interessiert, an wen richtet sich das? Wer ist die klassische Zielgruppe, der das für die oder für den das passend und entsprechend zu machen wäre.
Ja, also wir sehen da vor allem Gartenbauer und Landschaftsarchitekten eigentlich als Hauptzielgruppe oder eben auch Menschen aus dem Unternehmen, die dann diese Verantwortung auch haben in irgendeinem Flächenmanagement-Rolle oder Pflegerolle eben sind, aber eigentlich schon so Landschaftsarchitekten, Gartenbauer.
Und kann man es grob umreißen, was beinhaltet diese Ausbildung oder diese Fortbildung im Film?
Ja, also zum einen schulen wir natürlich einfach mal die DGNB-Logik, also wie funktioniert so ein Kriterienkatalog, wie funktionieren die Kriterien, das sind ja nicht so einfache Checklisten, sondern man hat dann eben 9 Kriterien in dem Fall und hat da eben auch die Möglichkeit, dann Schwerpunkte zu setzen und dann im Grunde die Inhalte, die auch in den Kriterien thematisiert werden. Das geht dann eben von der Frage der Pflanzenauswahl bis hin zum Thema Wasser, also wie betreibe ich Wassermanagement, Rückhaltesystem, wie auch immer. Materialgewinnung, auch ein ganz wichtiges Thema. Also mit was für Materialien arbeiten wir auch in der Außenraumgestaltung? Da werden ja auch Steine und andere Materialien verbaut. Wo kommen die her? Da geht es dann eben auch rein in dieses Lieferketten-Thema. Mhm. Bis hin eben auch, was sind Strategien, das Ganze dann eben auch nachher zu pflegen. Das Kostenthema ist mit dabei. Also wirklich sich ja dann auch zu überlegen, wie ist eigentlich die Wirtschaftlichkeit dann nachher von solchen Anlagen? Weil wenn wir jetzt natürlich was Tolles uns überlegen, dann habe ich nachher riesen Instandhaltungs- oder Pflegekosten, dann ist das ja absehbar, dass es dann vielleicht irgendwann mal aufgehört wird, es sich da noch drum zu kümmern. Und dann auch ein Kommunikationsaspekt. Also wir haben auch in das System mit reingenommen ein Kriterium, wo es eben darum geht, dass man dann auch auf den Firmengeländen zum Beispiel auch Informationen anbietet, damit die Mitarbeiter oder auch Besucher, die sich dort aufhalten, verstehen, was wurde hier gemacht, warum wird es gemacht. Mhm. Also so diese ganze Bandbreite eigentlich der Themen, die in dem System abgebildet sind, die werden dann eben auch geschult.
Welche Vorkenntnisse sind dafür notwendig, um die Ausbildung zu machen?
Ja, wie gesagt, also jemand, der eben aus dem Bereich Landschaftsarchitektur oder Gartenbau kommt, der dann schon eben auch ein gewisses Vorkenntnis mitbringt zum Thema Pflanzenauswahl, wo pflanze ich was, wie, worauf muss ich achten, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und natürlich generell auch eine Affinität für das Thema. Also das ist jetzt aktuell auch unsere Pilotversion. Dass wir brauchen, das sehen wir, brauchen immer so 2-3 Jahre, bis so ein Thema wirklich auch im Markt ankommt. Weil sie haben, entwickeln erstmal ein System, dann müssen wir dazu eben auch viel Kommunikation machen, dann schauen sich die Leute an, dann müssen sie sich erstmal überlegen, habe ich ein Projekt oder kommt da ein Projekt oder für ein Unternehmen zu sagen, wir gestalten jetzt hier mal unser Firmengelände um. Meistens hat es ja auch Vorlaufzeiten, also man braucht so 2-3 Jahre, bis wir dann auch eine Anzahl von Zertifikaten in der Regel haben und das evaluieren wir ja dann auch wieder und überarbeiten dann auch wieder die Kriterien. Also wir sind jetzt gerade eben in dieser Pilotversion, wo wir eben diese Themen, die ich gerade genannt habe, in den Kriterien adressiert haben. Und das müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie kommen die Projekte auch damit zurecht? Ist es zu ambitioniert? Ist es zu ganzheitlich? Ist es zu wenig? Gibt es noch andere Impulse? Und das ist auch immer sehr schön, dass, weil Sie vorher gefragt haben, machen die Leute es freiwillig oder aus Motivation oder weil sie es müssen? Eigentlich ist allen gemein, wenn sie mal anfangen, sich damit zu beschäftigen, dann fangen sie schon auf Feuer und dann kriegen wir schon auch viel Rückmeldung, was man auch anders machen könnte oder was man noch machen könnte. Und das pflegen wir dann eben wieder ein und dann haben wir halt diese Dynamik, die dann eben manchmal anstrengender ist für unsere Mitglieder.
Wenn sich jemand dafür interessiert, findet man sicher alles bei Ihnen auf der Website. Wo finden die Schulungen statt? Sind die vor Ort oder sind die online? Oder?
Die ersten waren jetzt vor Ort. Wir haben jetzt aber auch so eine Online-Plattform. Und die Idee ist eben, dass dann auch so allgemeine Dinge kann man dann auch schon so on-demand über die Plattform machen.
Das ist ja interessant, weil wir haben im letzten Podcast mit jemandem von der Uni Zürich gesprochen. Da kann man jetzt einen Master Biodiversität sogar machen, also Bachelor und Master in Biodiversität. Also da scheint auch einiges zu gehen. Ist aber auch ein neues Studienangebot. Was für mich schon noch interessant ist eigentlich, dass es so schwierig trotzdem ist, noch solche Dinge zu vermitteln. Wir haben jetzt den 4. Podcast zum Thema Biodiversität. Wir hatten schon mit einem Psychiater gesprochen, der gesagt hat, in die Natur zu gehen ist gut für die Seele, ist gut für den Geist. Alle fühlen sich ja wohl in der Natur und trotzdem sind wir da so stur oder auch beim Thema Nachhaltigkeit, wo ja jeder wahrscheinlich sagt, ja, macht ja Sinn. Und trotzdem ist es so schwierig, das in die Köpfe zu bringen, anscheinend immer noch.
Ja, ich glaube, in den Köpfen ist es ja schon. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, das quasi in dieser Gleichzeitigkeit der Themen, die einfach da sind und für Menschen, die im Beruf sind, so aufzubereiten, dass sie auch relativ schnell handlungsfähig sind. Ich glaube, das ist so oft die Problematik und dass wir, da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch, aber wir haben ja schon auch so ein bisschen so Nachhaltigkeitsbubble geschaffen. Also es gibt ja schon auch Konferenzen und da kommt man dann hin und man redet dann über das, wie wichtig das alles ist und wie schlimm eigentlich auch schon alles ist, aber das ist ja teilweise immer auf so einer Metaebene. Dann haut jeder irgendwelche Studien raus und dann muss man sich ja immer überlegen, jetzt sind sie, haben sie, setzen sich morgens an den Schreibtisch und sagen, irgendwie, jetzt will ich da mal was machen. Was denn? Was denn und wie? Und wie viel Zeit hat dann jeder? Also nicht jeder hat ja den Luxus, wie jetzt wir bei der DGNB, dass wir den ganzen Tag nichts anderes im Grunde tun. Und das ist eben auch etwas, wo wir versuchen, auch gerade in der Wissensvermittlung, das wirklich sehr stark runterzubrechen. Wir haben vor ein paar Jahren auch eine Stiftung gegründet, die heißt Wissensstiftung. Und da bieten wir kostenfrei Wissensbausteine an, auch einen zum Thema Biodiversität. Und wir haben gesagt, dass die Maßgabe ist, maximal 2 Stunden, um ein Thema zu verstehen und es anwenden zu können oder wenigstens einordnen zu können, ist das was für mich? Weil gerade so in Bauprojekten, wir reden ja bei großen Projekten, sind das ja lange Planungszeiten. Also ein Gebäude, was ich heute denke, ist vielleicht in 7 Jahren fertig, wenn es eine große Büroimmobilie ist. Das heißt, kann man sich dann immer vorstellen, ein bisschen wie so eine Achterbahn. Die hat mal so langsame Phasen, wenn man dann gerade zu hoch gezogen wird und dann gibt es so die Phasen, da ist man irgendwie froh, wenn man noch weiß, wo oben und unten ist. Und in diesen langsamen Phasen hat man eigentlich die Chance, so Nachhaltigkeitsthemen reinzubringen. Und es entscheidet sich halt manchmal, sitzt man in einem Meeting und einer sagt, was ist mit dem Thema Biodiversität? Und wenn da keiner in der Runde sitzt, der sagt, ja, kümmere ich mich, kann ich euch nächste Woche im nächsten Show fix was sagen, dann ist das Thema durch. Und ich glaube, das ist so, wo ich denke, dass wir alle viel pragmatischer sein müssen, dass wir viel konkreter auch sein müssen in dem, was wir machen und dass wir einfach rauskommen müssen, so ein bisschen aus dieser Missionierung und das Thema ist wichtig und die großen Emissionszahlen, weil wir können die Leute so nicht erreichen. Die haben alle Stress, die haben alle Budgetrestriktionen, die haben einen Chef oder Mitarbeiter, die wollen auch mal nach Hause gehen, also kennen wir ja alle und da müssen wir irgendwie schauen, wie kriegen wir diese Themen so unaufgeregt dahin, dass diese Menschen sagen, oh, jetzt kann ich was machen und dass sie aber auch ein Erfolgserlebnis haben. Und das finde ich auch immer toll. Wir verleihen ja dann auf Konferenzen oder auf Messen Zertifikate, wenn die das möchten. Und wenn man dann teilweise auch die Bauherren dann trifft und die einem dann auch sagen oder auch die Planer, boah, das war echt, hey, ganz schön ätzend und mit zu viel Kriterien und da Dings, aber wir haben echt viel gelernt. Und beim nächsten Mal machen wir es wieder. Und das ist ja so dieses, und das, glaube ich, ist schon unsere Verantwortung. Wenn wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen, dann müssen wir im Jahr jetzt 2025 schon sagen, das ist nichts mit musste halt mal, man müsste mal, man sollte mal, sondern man muss echt sagen A, B, C, D und los geht's. Und das muss man sich auch manchmal trauen, weil da kriegt man natürlich dann auch hin und wieder einen Rüffel für, kann ich aus persönlicher Erfahrung berichten.
Einfach mal machen und wenn es nur ein Teil ist, was man gemacht hat, ist besser als alles durchgedacht und da nichts gemacht zu haben. Das ist sicher so. Was ist denn der ultimative Tipp oder die ultimativen 3 Tipps, die Sie jemandem geben würden, der oder die jetzt baut, pragmatisch das Thema Biodiversität oder auch Nachhaltigkeit einzubringen in die eigene Baustelle oder ins eigene Gebäude. Gibt es da so die Checkliste?
Also ich glaube, die erste Maßgabe ist im Grunde Suffizienz. Also nicht die Frage Verzichten, sondern Angemessenheit. Wie viel muss ich bauen? Für wen baue ich? Muss ich neu bauen? Brauche ich das wirklich? Also das ist im Grunde die größte Stellschraube eigentlich, die wir haben, die auch was mit einer großen gestalterischen Qualität auch zu tun hat, wenn wir die Sachen nicht überladen. Also wenn wir uns das einfach mal ehrlich überlegen. Was will ich zum Thema Biodiversität in meinem Garten? Und mache ich nicht jetzt einfach was voll sexy, was, wo ich einfach sage, ich lasse die Natur alleine und muss mich dann nachher nicht irgendwie jeden Samstag da irgendwie mühen. Aber das hat ja auch was damit zu tun, dass man sich das am Anfang mal ganz ehrlich für sich selber überlegt. Und das sehe ich schon auch teilweise ein bisschen mit Sorge, auch gerade im Einfamilienhausbereich, wenn man auch so die Zeitschriften anschaut. Da werden ja auch Begehrlichkeiten geweckt oder Dinge suggeriert, die ja eigentlich auch mit Angemessenheit nichts zu tun haben und vielleicht auch gar nicht was, wo man sagt, das macht eigentlich auch für mich Sinn. Also wir sehen da mittlerweile ja Grundrisse, das könnte aus den USA sein. Also je mehr Bäder, desto besser. Und wenn ich irgendwie Das ist vielleicht mal schön, aber ich glaube, sich ehrlich zu überlegen, was brauche ich eigentlich, ich selber? Und dann vielleicht auch zu sagen, ich fange mal ein bisschen kleiner an, wäre auf jeden Fall mal die erste Maßgabe. Die zweite wäre zu sagen, in der Materialauswahl sich wirklich die Arbeit zu machen und zu schauen, dass man schadstofffreie oder emissionsarme Materialien verwendet im Innenausbau. Also das ist ja einfach nachgewiesen, dass es eben auch Allergien begünstigt und solche Dinge macht. Und zum Thema Biodiversität kann ich eben unsere Wissensstiftung an die ans Herz legen. Da gibt es zum Beispiel eine Liste, die kann man runterladen, die ist von der Europäischen Kommission. Da steht drauf, was sind invasive Arten, worauf muss ich achten bei gewissen Arten, nicht in Wassernähe pflanzen oder irgendwas. Mhm. Also da kann eigentlich jeder, wenn er in den Baumarkt fährt, aktiv werden und einfach mal gucken, was macht denn Sinn. Und mehr muss man gar nicht dann vielleicht auch machen.
Ja, okay.
Und Photovoltaik aufs Dach.
Und Photovoltaik.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist bei uns
nicht möglich.
Doch.
Aber
das gibt es ja sehr viel bei uns. Das muss man jetzt wirklich sagen. Ja. Vielleicht bei
das ist auch ansteckend, habe ich neulich eine Studie gelesen. Das ist interessant, gerade im Einfamilienhaus.
In der Nachbarschaft.
Das ist wohl ansteckend, Photovoltaik.
Okay. Ansteckend und sehr gut gefördert. Ich glaube, das ist eine gute Kombination. Vielleicht bei der brauche ich wirklich alles, was ich baue, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber bei Photovoltaik, man muss ja auch mal sagen, wenn man irgendwo gut ist, das wäre gut.
Ja. Gibt es, das wäre eine Frage noch, haben Sie Liechtenstein irgendein über ihre Arbeit schon zu tun gehabt, mit ob das Bauunternehmen waren, ob das Kommunen waren oder sonst irgendwas?
Ja, jetzt bin ich schlecht vorbereitet, gell? Das wollte ich jetzt sagen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf.
Okay, nein. Wäre nur jetzt einfach interessant gewesen, wenn es da schon ein Projekt oder eine Überschneidung gegeben
hätte. Aber es heißt ja nicht, dass wir das jetzt nicht starten können.
Eben, wir sitzen hier.
Genau, das ist der Status
heute. Ja, genau.
Ja, das eine oder andere kleine Unternehmen wie Hilti wird Ihnen vielleicht schon mal begegnet sein.
Das ist uns schon begegnet, ja.
Beim Bauen. Aber da passiert ja eben schon relativ viel. Eben am Campus, da gibt es auch, wo die Mitarbeiter eingebunden sind und umgestalten und anpflanzen, heimische Pflanzen, biodiverse Flächen gestalten. Also da
aber das ist dann heute der Startschuss. Wir haben nämlich auch Kommunen, die sehr vorbildlich sind und. Ich denke, müssen wir vielleicht mal bei wärmeren Temperaturen, müssen Sie uns nochmal besuchen kommen und dann machen.
Gern.
Wir sind dann auch dabei, aber wir holen dann jemanden, der wirklich rauskommt. Und die Firma, wir waren den kulinarischen Teil.
Genau, das ist immer gut.
Paul, König der Schlussfragen.
König der Schlussfragen. Ja. Nein, eigentlich nur eine, die sich fast anschließt an deine Frage. Mit diesem, was man tun kann. Gibt es so schon ein real existierendes Gebäude oder einen Campus oder ein kleines Haus, dass Sie sagen, das ist so für mich persönlich Vorzeigeobjekt oder da ist so viel umgesetzt, was wir schon tun können und da ist schon was passiert? Haben Sie da irgendetwas, was Sie schon mit eigenen Augen gesehen oder was schon existiert oder was in Planung ist?
Ja, nee, also auf jeden Fall. Also gibt es ein paar Projekte, jetzt sind die alle in Deutschland, aber ich sage es jetzt trotzdem. Also ich glaube, eins, was mich sehr beeindruckt hat und nach wie vor beeindruckt, ist der Alnatura Campus, also das Bürogebäude von Alnatura. Die haben eine Stampflehmfassade gemacht, ich glaube nach wie vor die größte in Europa.
Jetzt fragen, Alnatura ist so ein Lebensmittel.
Genau, die Bio-Lebensmittelkette, und die haben ihr neues Headquarter, wie das neudeutsch heißt, und eben auch nach Suffizienzaspekten, also eine sehr einfache Geometrie am Ende wurde es, weil man eben auch gesagt hat, man möchte diese Stampflehmfassade haben, den Außenbereich auch biodiversitätsfördernd gestaltet. Ja. Da gab es unser Zertifikat noch gar nicht. Also das ist ein ganz tolles Projekt. Dann gibt es ein anderes tolles Projekt, das ist eine andere Art, ist der Bob Campus in Wuppertal. Das ist eine alte Industrie Anlage, die quasi von der Montagsstiftung umgestaltet wurde. Da ist jetzt Wohnen drin, Ateliers sind drin, Kindergarten ist drin. Also ganz minimal invasiv, ganz viel mit dem Bestand auch erhalten, auch im Außenbereich, auch biodiversitätsfördernd, auch mit, wo die Menschen selber die Möglichkeit haben, dann auch selber was zu pflanzen, also die dort wohnen, Begegnungsräume zu haben. Und bestimmt das Einfachbauen-Projekt in Bad Aiblingen, das waren drei Forschungshäuser, wo man eben sich mal die Frage gestellt hat, was kann man denn alles weglassen? Wie können wir ganz einfach bauen, also dieses Thema Suffizienz bauen oder was sind eigentlich so die Kernelemente und da hat man eben sehr reduziert gebaut, drei Wohnhäuser, die sind jetzt auch bewohnt, eins in Beton, eins in Mauerwerk und eins in Holz, also von der TU München, also schon ein Forschungsansatz, aber was mich da sehr beeindruckt hat, die haben dann eben auch Simulationen gemacht an der TU München und eigentlich nachgewiesen, dass die Gründerzeitgeometrie des Innenraums, also die hohen Decken, das klimatisch Optimum sind. Und das ist der einzige Luxus, den die gebaut haben, diese hohen Decken. Und wenn man da reinkommt in diese Räume, das hat einfach eine ganz tolle Qualität. Also es ist ja nicht umsonst, dass viele Menschen in Gründerzeitgebäuden wohnen möchten. Ja. Und da muss man schon auch sagen, ich glaube, uns wurde viel abtrainiert aus Wirtschaftlichkeitsgründen und so ein bisschen ein sinnvolles auch wieder Rückbesinnen auf den gesunden Menschenverstand tut dem Bauen auf jeden Fall gut. Und dann ist man zum Thema Nachhaltigkeit und was muss man machen, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Und immer sich fragen, würde ich da gerne selber wohnen und arbeiten wollen? Und wenn dann jemand zögert, das ist meistens doch der Grund, dass man dann nochmal überlegen sollte, ob man das wirklich so machen möchte.
Ja, absolut. Peter, darf ich dich dieselbe Frage stellen? Kennst du so ein Gebäude, wo du sagst, dein biodiverses Traumhaus?
Nein, aber mein Garten wird sehr bald. Ja. Der ist jetzt schon so häufig angekündigt.
Den zertifizieren wir jetzt
den
auch.
Den zertifizieren wir dann auch.
Da kommst du nicht mehr dran.
Und wenn der Garten gemacht ist, dann werde ich die Zwischendecke herausspitzen, dass ich die höheren Räume habe zu Hause.
Das ist jetzt gelogen.
Das ist gelogen, ja. Aber da bin ich wirklich zu wenig im Thema drin, aber wirklich beim Garten, das gehen wir jetzt an und ich freue mich dann auf dein Firmengebäude, dein neues, das du ja schon angekündigt hast.
Richtig.
Und bin auch überzeugt, dass das dann ist das so oder hast du ein anderes Gebäude schon
bei
im
mir
Kopf?
Ich bin da sehr altmodisch von der Vorstellung. Also ich fühle mich sehr wohl in alten Gebäuden, die vieles schon vorweg oder nicht vorwegnehmen, sondern die vieles schon realisiert haben und ich bin auch einer, der ich liebe Holz, auch als Baustoff. Und ich bin jetzt auch keiner, der jetzt große Freude hätte mit einem kleinen Gartel, wo dann der Roboter fährt und sowas, sondern ich liebe es, wenn man vom Haus direkt im Idealfall, das ist natürlich Luxus, in einer biodiversen Natur eintauchen kann. Also und natürlich mit den Dingen, die modernen Dinge, mit autarker Energie, Solar und dergleichen. Aber für mich ist alles, was eigentlich so nah wie möglich an der Natur oder im Idealfall in der Natur. Und das kann ein ganz einfaches Forsthaus sein, wäre für mich der Inbegriff dessen, was ich als biodiverses Traumhaus bezeichnen würde.
Ja, tönt sehr schön. Du kannst ja auf deiner Terrasse dann beginnen. Aber das haben wir schon genügend besprochen in den letzten Podcasts.
Genau.
Ja, herzlichen Dank, Frau Lömet, für Ihre Auskünfte. Und wir sind wieder viel, viel schlauer geworden. Das ist immer gut. Peter und Paul wollen es ja wissen und haben sehr, sehr viel gelernt. Auch herzlichen Dank an unser Publikum. Das sieht auch schon viel, viel schlauer aus. Die schauen schon sehr schlau.
Wir machen nachher noch die Lernkontrolle.
Ja, unbedingt. Die Lernkontrolle kommt danach. Ja, und wir haben noch einen super gut Podcast, gibt es dann noch. Der wird auch spannend, aber wir verraten noch nicht mehr dazu. Und in dem Sinn auch dir, Paul, herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude.
Danke vielmals, danke sehr fürs Kommen.
Dankeschön.